Was bleibt? Wir sind ja schon ein bisschen hineingenommen worden in dieses Thema. Und es ist ja erstmal eine Frage, was bleiben wird, was Bestand hat. Und ich habe mich das selber auch gefragt, was bleibt von meinem Leben? Oder ich frage Sie jetzt, ich frage euch, was bleibt von eurem Leben? Ich glaube, es ist ja eine große Sehnsucht, dass da etwas bleibt. Und ich finde, man merkt das bei Beerdigungen oder wenn Menschen von uns gegangen sind, dass diese Frage einfach im Raum steht. Es wird auch viel dazu gesagt. Es wird gesagt, ja, es bleiben doch Erinnerungen. Ja, eine Zeit lang bleiben Erinnerungen. Hoffentlich gute Erinnerungen. Aber das ist natürlich schon etwas, wenn mindestens ein Mensch dankbar ist, dass es uns gegeben hat. Erinnerungen. Aber auch Erinnerungen können natürlich verblassen. Es bleiben natürlich auch Sachen, die ein Mensch erworben hat, irgendwie zurück, werden vielleicht vererbt. Aber auch das verfliegt irgendwann und für den Menschen selber hat es nicht viel Bedeutung, denn wir wissen, das letzte Hemd hat eben keine Taschen. Es ist doch dann immer auf die Zeit gesehen wenig, was übrig bleibt. Manche kriegen aus dem Grunde Kinder, dass sie möchten, dass irgendetwas von ihnen bleibt, wenigstens in der Folge der Generationen. Ein ganz starker Gedanke. Ich habe mich das auch gefragt. Wir haben ja 5 Kinder. Hat das bei mir eine Rolle gespielt? Ich glaube gar nicht so sehr, denn die Kinder sollen dann ja auch sehr eigenständig werden. Und ja, ob es dann etwas von mir ist, ist es zumindest die Frage. Also was bleibt? Was auf jeden Fall irgendwie bleibt, ist das, was wir zustande gebracht haben, unser Lebenswerk. Das bleibt. Aber vielleicht ist das gar nicht gut. Wir wünschen uns das natürlich, dass das etwas Gutes ist, aber uns gelingt ja vieles nicht. Manchmal auch, indem wir etwas unterlassen, wo wir vielleicht unachtsam waren und etwas verpasst haben. Oft sind das Dinge, die einem noch Jahre nachgehen können. Bleibt denn das? Ist das denn das Gewichtigere und das Gute vielleicht doch, was dann irgendwie verfliegt? Also diese Frage, was bleibt, kann einen wirklich umtreiben. Und wir haben ja den Predigttext gehört. Paulus gibt darauf eine Antwort, auf dieses Fragen, was bleibt dann von unser Leben? Und er möchte, Gott möchte, dass von unserem Leben etwas bleibt. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass wir das festhalten. Paulus hat ja ein schönes Bild, da ist ein Grund gelegt, es gibt Leute, die bauen. Wir alle sind Leute, die bauen mit unserem Leben und wir sind eingeladen, auf diesem guten Grund nicht unbedingt Stroh, das verbrennt, ja, sondern eben Edelsteine, Gold, Silber, im Bilde gesprochen, zu bauen, also Dinge, die wirklich bleiben und ein Werk darstellen, was ja Bestand hat. Und wenn wir darüber nachdenken, auch dem, was Paulus am Herzen ist, dann sollten wir 3 Dinge unbedingt beherzigen. Das erste, es ist entscheidend, eine Grundvoraussetzung, dass unser ganzes Leben auf dem richtigen Grund aufgebaut ist. Das ist in der Architektur ja ziemlich klar. Wenn ich ein Haus baue, baue ich es nicht auf einer Wanderdüne. Ja? Aber ich glaube, dass viele Menschen doch ihr Lebenshaus auf einer Wanderdüne bauen. Und Paulus sagt ganz eindringlich, einen anderen Grund kann keiner legen. Es werden natürlich alle möglichen anderen Gründe gelegt, aber jetzt kommt es darauf an, dass unser Lebenshaus auf diesem Grund steht und dieser Grund heißt Jesus Christus. Was heißt es, dass unser Lebenshaus dieses Fundament hat? Es heißt, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir uns ihm anvertrauen, dass er unser Trost, also Halt im Leben und im Sterben ist. Und das heißt eben auch, er für uns, das ist das Fundament, er für uns. Da geben wir schon etwas aus der Hand, aber in ganz guter, rettender Weise. Er für uns, er ist für unsere Schuld gestorben, er hat alles gut gemacht, er hat Frieden gemacht am Kreuz. Die Kraft seiner Auferstehung ist das, was uns durch den Tod rettet. Und selbst wenn wir uns dann wie ein glimmender Docht fühlen, der Wochenspruch, wissen wir, Gottes Macht hat das Zeug, uns herüber zu retten in seine Ewigkeit. Das ist dieser Grund, es ist Jesus Christus, er ist stärker als alles Dunkle, auch stärker als unser Unvermögen, auch stärker als unsere Schuld. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir für uns sagen können, ja, dieser Grund ist unser Grund. Übrigens auch als Gemeinde. Paulus redet ja auch von uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinde diesen Grund haben und dass der unverrückbar ist und auch präsent ist. Und wenn jemand doch zweifelt und sagt, vielleicht habe ich diesen Grund gar nicht, dieser Grund ist nur ein Gebet entfernt, dass wir uns Gott öffnen und ihm unser Leben geben, ist etwas Kleines, eigentlich Kleines, mit einer riesengroßen Wirkung. Gott wartet darauf. Also einen anderen Grund kann keiner legen. Da, wo dieser Grund ist, da kommt alles Bauen und alles Tun, was wir uns wünschen, richtig zum Zuge. Wenn der Grund schwankend ist, dann wird alles zerbrechen. Und jetzt redet Paulus von dem, was darauf gebaut wird. Wenn der gute Grund gelegt ist, dann darf und soll gebaut werden. Möglichst etwas, was Bestand hat, also im Bilde gesprochen eben Gold und Holz und Steine und nicht Stroh und Schilf, was dann irgendwie doch der Lebensprüfung nicht standhält. Also wir dürfen und sollen bauen. Gute Werke, heißt es im Neuen Testament. Übrigens, Martin Luther war brennend daran interessiert, dass wir als Christen gute Werke zustande bringen. Man muss das ganz klar sagen, weil manche denken, gute Werke, Nein, wenn es diesen Grund gibt, den ja letztendlich dann Gott legt, er tut es ja durch Jesus Christus, dann sind wir gerufen, diese guten Werke zu tun. Im Neuen Testament steht, wir sind geschaffen zu guten Werken. Martin Luther hat ein Buch geschrieben über die guten Werke und es wird deutlich, da soll etwas herauskommen, etwas Gutes aus unserem Leben, etwas, was wirklich Bestand hat. Einmal ist Martin Luther sogar in einen Predigtstreik getreten, hat gesagt, diesen Säuen predige ich nicht mehr. Warum hat er das gemacht? Weil sie keine guten Werke gebracht haben. Also nicht etwas ganz Zentrales, etwas ganz Wichtiges. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Was ist jetzt ein gutes Werk? Was, wenn Sie auf Ihr Leben schauen, was ist ein gutes Werk? Etwas, was bleibt. Wenn man so diesen Gedanken zulässt, vielleicht fallen einem dann die großen Dinge ein. Also ich sage mal ein Beispiel, weil das jetzt wieder in den Medien kam. Martin Luther King, wie er vor dieser riesen Menschenmenge stand und sagte, I have a dream. Ich glaube, das war wirklich etwas Großes. Aber wenn man die Geschichte kennt, ist das schon auch besonders. Es war diese große Menge, es wurden aber schon vorher unzählige Reden gehalten. Die Leute waren müde, die ganze Spannung war nicht draußen. Und Martin Luther King war auch müde, er war etwas fahrig und es ging nicht recht voran mit seinen Worten. Und einer, der hinter ihm stand, spürte das. Ich finde, das ist was typisch Afrikanisches übrigens. Wir haben ja auch eine afrikanische Gemeinde in Wolfenbüttel, dass die Gemeinde die Predigt nicht nur als Aufgabe so dieses einzelnen Menschen da vorne sieht, sondern da irgendwie viel mehr drin steckt. Wir können das nicht nachmachen, ich will das jetzt auch nicht von euch, aber diese Akklamation, es ist ein Gesamtgeschehen in der Gemeinde. Aber auch da war das so, dieser Mann, der hinter ihm stand, spürte, es geht nicht so richtig voran und sagte, your dream, your dream. Man hört das auch auf der Aufnahme und Martin Luther King redet und irgendwann sagte, I have a dream. Und dann ist der Bann gebrochen und er sagt diese Worte, die ja nicht in seinem Konzept standen. Also, was war dieses Berühmte? War es Martin Luther King? Ja. Aber es war auch dieser, der hinter ihm stand. Your dream. Der ist ganz unbedeutend. Keiner kennt ihn. Also, was ist das, was bleibt? Ja, Paulus redet ja hier von der Gemeinde. Die Gemeinde ist mehr als die Einzelnen. Wir können uns Mut machen, wir können uns anfeuern. Wir können sehen, dass wir auf dieser Spur bleiben. Und es ist dann nie das Werk eines Einzelnen. Es ist immer ein Zusammenhang, aber etwas Mutmachendes. Paulus sagt ja, ihr seid dieser Tempel, der Geist Gottes ist da. Es gibt dieses Kraftfeld und wenn dieses Kraftfeld da ist, dann kann etwas passieren. Was bleibt? Gut ist, wenn wir uns dafür öffnen und dann ist die Frage, was ist berühmt und was ist nicht berühmt, gar nicht so die entscheidende Frage. Jesus sagt einmal, mir geht das immer wieder nach, wenn ein Mensch einem anderen nur ein Glas Wasser, er sagt ein Becher, Wasser weitergibt, weil es ein Jünger ist, das wird an diesem Tag, von dem Paulus spricht, belohnt werden. Das Wenige oder das vermeintlich Wenige kann ganz viel sein. Und dieses Glas Wasser bleibt. Vieles andere geht den Bach runter. Das, was wir im Namen Jesu tun, das bleibt, auch wenn es ganz, ganz wenig ist. Also wenn Paulus sagt, Gold, Edelsteine, meint er nicht das riesengroße, weltgeschichtlich Bewegende. Er meint das, was von der Schrift her, vom Wort Gottes, vom Reich Gottes her dran ist, auch wenn es wenig aussieht, das bleibt. Ein Glas Wasser, das Glas Wasser steht ja sozusagen symbolisch für manches, auch die Gebete, die wir sprechen, wo wir Gottes Arm bewegen, das bleibt. Wenn wir Menschen ein gutes Wort sagen, auch wenn wir das wieder vergessen, aber das bleibt. Und das macht unser Leben reich, das macht unser Leben sinnvoll. Und das kommt am Schluss noch einmal vor. Ich glaube, wir werden staunen, was da noch einmal alles zur Sprache kommt von dem, was wir eigentlich schon vergessen haben. Und vielleicht gibt es Dinge, auf die wir total stolz sind, die dann verbrennen. Aber Paulus möchte natürlich, dass wir auf diese Spur kommen. Eine Kleinschrift, eine christliche Kleinschrift, die wir weitergegeben haben, kann etwas Gutes bewirken oder etwas, was wir im Internet posten. Auch die Kleingeringe, gerade oft die Kleinen, die bleiben. Jesus erzählt ja eine Geschichte einmal von Menschen, denen etwas anvertraut ist. Gaben. So wie uns, jedem ist von Gott etwas anvertraut. Gaben. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die einsetzen. Da werden drei Leute beschrieben. Und manche, die etwas bekommen haben, wuchern damit. Die bringen es einfach ein. Und das Tolle an diesem Gleichnis ist ja, es bringt vielfältig Frucht. Es vermehrt sich. Das ist das Besondere, dass es diesen Fall nicht gibt, dass jemand es einbringt und es zerrinnt alles und wird zu nichts. Nein, das ist, was wir vom Reich Gottes her einbringen. Und selbst wenn es nur ein Glas Wasser ist, das bringt viel Frucht. Und da gibt es da diesen tragischen dritten Knecht. Aber auch bei dem ist deutlich, er ist offenbar nicht ganz so begabt, aber auch das Wenige, dass er das Geld hätte zur Bank bringen können, das Wenige hätte ausgereicht. Das ist es. Das Wenige reicht aus. Und wenn wir viel geben, es ist noch mehr Segen. Und noch mehr wird daraus erwachsen. Deswegen sagt Paulus, baut auf diesem Grund, der gelegt ist. Lasst nicht nach, lasst nicht locker und baut darauf, wie die Weltmeister. Es kann nur Segen bringen, es kann nur etwas Gutes dabei herauskommen. Und jetzt gibt es diesen vielleicht theoretischen Fall, dass es doch einen Menschen geben könnte, bei dem dann alles verbrennt und er selber, wenn dieser Grund gelegt ist, hindurch gerettet wird wie durchs Feuer. Ich habe darüber auch nachgedacht und mir ist da ein Mensch gekommen, der in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt hat. Sie werden sich jetzt wundern, wenn ich den Namen nenne, Friedrich Nietzsche. Er hatte in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt, weil mein Vater ein Nietzsche-Fan war und Nietzsche ständig zitiert hat. Zum großen Leidwesen meiner Mutter. Aber es hat dann bei meinem Vater auch nochmal eine Wandlung gegeben und es hat sich nochmal einiges verändert. Aber in meiner Kindheit habe ich das immer wieder gehört. Friedrich Nietzsche sagte dies und jenes. Wer war Friedrich Nietzsche? Der lebte ja als Philosoph im 19. Jahrhundert, kam aus einer Pfarrersfamilie, hat auch erst Theologie studiert. Aber irgendwie wurde doch das, was er brachte, sein Werk ziemlich schräg. Ich denke, ziemlich schräg und es ist gut, sich ihn mal vor Augen zu führen, weil ich glaube, dass er einer der geistigen Väter unseres Zeitgeistes ist. Nochmal eine Kostprobe. Friedrich Nietzsche sagt, Umwertung aller Werte, das ist meine Formel für einen Akt höchster Selbstbestimmung des Menschen, der in mir Fleisch und Genie geworden ist. Irgendwie unheimlich, nicht? Gründlich daneben gegangen. Er parallelisiert sich mit Jesus. Das Ganze hat etwas Antichristliches, aber gleichzeitig ist deutlich, genau das ist unsere Zeit. Selbstbestimmung wiegt im Zweifelsfalle höher als die Gebote Gottes. Jesus sagt, seid wachsam. Es gehört dazu, das auch zu sehen. Es ist einer der geistigen Väter. Es ist doch eine Gnade, wenn Menschen so etwas verbocken. Also ich will nur noch mal sagen, dass Nietzsche sehr in der Zeit des Dritten Reiches hervorgeholt und zitiert wurde mit entsprechender Wirkung. Es ist doch eine große Gnade, wenn Paulus sagt, es wird dann vieles verbrennen. Ich freue mich, dass bei mir, wobei mir ja auch vieles nicht gut ist, dass das dann auch verbrennt. Und ich denke, bei Nietzsche wird einiges brennen, obwohl er hat auch manches gesagt in der Kritik an dem damaligen Christentum, was sehr nachdenkenswert ist und wo er auch Recht hat. Aber es ist eine Gnade, dass manches verbrennen kann. Was ich bemerkenswert finde bei Nietzsche, das, was in seiner Krankenakte vermerkt ist als den letzten zusammenhängenden Satz, den er aufgeschrieben hat. Folgender ist, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Bemerkenswert. Nietzsche kennt jeder, aber warum hat sich das bei ihm durchgesetzt? Paulus sagt am Anfang des Predigttextes, wir sind Gottes Acker. Ja, da ist eine Saat aufgegangen. Da hat es Menschen gegeben, ganz sicher, er kam ja aus einer gläubigen Familie, die für ihn gebetet haben. Da ist verkündigt worden, er war wahrscheinlich im Kindergottesdienst, wie auch immer. Er hat das Wort Gottes gehört und es hat sich dann doch durchgesetzt. Glauben Sie das, dass diese Gnade, dieses Durchsetzen des Wortes Gottes stärker ist als das ganze Unvermögen? Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich glaube, dass Gott so ist und dass er hindurch rettet, auch durchs Feuer hindurch, weil er der Retter ist. Und deswegen kommt alles darauf an, dass unser Leben dieses Fundament hat, dass wir sagen können, Jesus Christus ist A und O. Und wir dürfen dann, das ist etwas Gutes, das, was unser Leben reich macht, dann aufbauen auf diesem Fundament Dinge, die beständig sind. Und da dürfen wir wissen, es ist nichts vergebens, was wir im Namen Jesu tun. Und wenn es auch nur ganz wenig ist. Und dann sagt Paulus noch etwas. Und das ist, finde ich, ganz stark. Manche Ausleger sagen, warum kommt das denn jetzt noch? Passt das überhaupt dazu? Er sagt, ihr seid der Tempel. Und mit euch ist der Heilige Geist. Ja? Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Natürlich wissen wir das. Und die Menschen in Korinth haben es auch gewusst. Aber es kommt darauf an, dass das präsent ist. Und das ist der innere Grund, warum das, was wir tun, auch wenn es nur wenig ist, Bestand hat. Weil es dieses Kraftfeld der Gemeinde gibt, denkt an Martin Luther King und diesen Geist Gottes, der aus wenigem viel machen kann. Und deswegen sollen wir Mut haben, genau das zu tun, dass wir auf dem guten Grund, der gelegt ist, eben diese Edelsteine, dieses Gold im Bilde gesprochen, aufbauen. Gott wird uns dafür segnen. Amen.